From the conference center.
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die allgemeine Priestertumsversammlung der 185. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Die Musik in dieser Versammlung gestaltet ein Priestertumschor der Brigham Young Universität.
President Dieter F. Uchtdorf, Second Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Dear brethren,
Brüder, wir heißen Sie willkommen zur allgemeinen Priestertumsversammlung der 185. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Dieser Gottesdienst wird über Satellit an die Priestertumsträger an vielen Orten auf der ganzen Welt übertragen. Den Gesang in dieser Versammlung übernimmt ein Priestertumschor der Brigham Young Universität unter der Leitung von Ronald Staley mit Richard Elliott und Andrew Answorth an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied Für der Berge Kraft. Das Anfangsgebet spricht dann Bruder David L. Beck, der heute Nachmittag als Präsident der jungen Männer entlassen wurde.
Our Father in heaven,
Vater im Himmel, wir sind dankbar, dass wir in dieser Priestertumsversammlung, der Generalkonferenz zusammenkommen dürfen und von deinen geliebten Dienern lernen dürfen. Wir sind dankbar für ihr Engagement und dass sie sich Gebet erfüllt vorbereitet haben. Bitte segne sie mit deiner Macht, wenn sie nun ihre inspirierten Botschaften uns mitteilen. Mögen wir glaubensvoll nach der Inspiration handeln, die wir empfangen. Wir sind dankbar für deinen Sohn Jesus Christus und für das Sühnopfer. Mögen wir immer an ihn denken. Möge unser Dienst im Priestertum mehr so sein wie der seine. Mögen wir ein Segen für unsere Familie sein und deine Kinder, wo immer sie sein mögen. Vater, wir lieben dich. Wir danken dir und sagen dieses Gebet im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied Heut am heiligen Tag der Freude. Nach dem Gesang hören wir von Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der 12 Apostel. Ihm folgt Elder Ulysses Soares von der Präsidentschaft der 70er, der seine Ansprache in seiner portugiesischen Muttersprache halten wird. Anschließend spricht Bruder Larry M. Gibson zu uns, der heute Nachmittag als erster Ratgeber in der Präsidentschaft der jungen Männer entlassen wurde.
Eine meiner großen Freuden bei meinen Reisen in aller Welt ist die Gelegenheit, mit unseren Missionaren zusammenzukommen. Diese großartigen Ältesten und Schwestern strahlen das Licht Christi aus. Ihre Liebe zum Herrn Jesus Christus und ihr eifriger Dienst für ihn inspirieren mich jedes Mal wieder. Jedes Mal, wenn ich ihnen die Hände reiche und ihnen ihren bemerkenswerten Geist und Glauben spüre, sage ich mir, diese, unsere Söhne und Töchter, sind wahrlich ein Wunder. Bei der Allgemeinen Priestertumsversammlung im Oktober 2002 forderte ich Bischöfe, Eltern und zukünftige Missionare auf, die Messlatte für den Vollzeitmissionsdienst höher anzusetzen. Danach sagte ich, wir brauchen die großartigste Generation von Missionaren in der Geschichte der Kirche. Wir brauchen würdige, fähige, geistige, starke Missionare. Wir brauchen euer ganzes Herz, eure ganze Seele. Wir brauchen dynamische, begeisterte Missionare, die mitdenken und zuhören können und die handeln, wenn der Heilige Geist ihnen etwas zuflüstert. Auf vielerlei Weise stellt uns die Welt heute vor größere Herausforderungen als vor 13 Jahren. Es gibt für unsere jungen Männer und Frauen viel mehr Ablenkungen, die sie bei ihrer Vorbereitung auf Mission und eine glückliche Zukunft stören. Es gibt jetzt noch mehr Technik. Nahezu jeder verfügt über ein Mobilgerät, das dazu geeignet ist, die Aufmerksamkeit der menschlichen Familie Gottes auf höchst Gutes, aber auch auf skrupellos Böses zu lenken. Heute Abend möchte ich zu den derzeitigen Missionaren, zukünftigen Missionaren, zurückgekehrten Missionaren und zu allen jungen erwachsenen Männern in der Kirche sprechen. Ich bete darum, dass ihr, die ihr gerade in diesem spannenden, aber auch fordernden Jahren eures Lebens steht, verstehen und gründlich über das nachdenken mögt, was ich euch heute zu sagen habe. In der Anfangszeit der Kirche hatten Missionare ein Interview mit einer Generalautorität, bevor sie auf Mission gingen. Heutzutage werdet ihr vom Bischof und vom Pfahlpräsidenten für eine Mission interviewt. Die meisten von euch werden nie ein Interview mit einer Generalautorität haben. Das ist in einer Weltkirche mit über 15 Millionen Mitgliedern schlicht nicht möglich. Ich weiß, dass ich auch für meine Amtsbrüder spreche, wenn ich sage, dass wir uns wünschen, jeden von euch persönlich kennenlernen und jedem sagen zu können, dass wir ihn lieb haben und ihn unterstützen. Der Herr ermöglicht uns glücklicherweise, euch auf andere Art und Weise kennenzulernen. Zum Beispiel legt ein Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel fest, welcher Missionar in welche Mission berufen wird. Auch wenn das nicht mehr wie früher in Form eines Interviews von Angesicht zu Angesicht geschieht, ist es dank einer Kombination von technischen Hilfsmitteln und Offenbarungen doch eine bemerkenswerte, intime und persönliche Erfahrung. Ich möchte schildern, wie das vor sich geht. Samt einiger wichtigen Informationen, die von eurem Bischof und eurem Pfahlpräsidenten stammen, wird euer Foto auf einem Computerbildschirm angezeigt. Wenn euer Bild erscheint, schauen wir euch in die Augen und gehen eure Antworten im Missionarsvorschlag durch. In diesem kurzen Moment scheint es so, als ob ihr da wärt und direkt mit uns sprechen würdet. Wenn wir uns euer Foto anschauen, dann vertrauen wir darauf, dass ihr in jeder Weise die höher gelegte Messlatte überwunden habt, die heutzutage nötig ist, um ein treuer und erfolgreicher Missionar zu sein. Dann, durch die Macht des Geistes des Herrn und beauftragt von Präsident Thomas S. Monson, teilen wir euch einer der 406 Missionen der Kirche zu. Nein, es ist nicht das gleiche wie ein persönliches Interview von Angesicht zu Angesicht, aber es kommt ihm schon recht nah. Und auch durch Videokonferenzen stehen wir mit Führungsbeamten und Mitgliedern in Kontakt, die weit entfernt vom Hauptsitz der Kirche leben. Vor diesem Hintergrund möchte ich gern mit denen, die sich auf eine Mission vorbereiten, mit denen, die zurückgekehrt sind und mit all euch jungen Erwachsenen ein wenig Zeit verbringen, wie in einem persönlichen Videochat. Jeder von euch stellt sich für ein paar Minuten bitte vor, dass er allein mit mir im Raum ist, wo er sich auch gerade befindet. Ich wiederum stelle mir vor, dass ich jedem von euch einzeln in die Augen schaue und ihm aufmerksam zuhöre, während er mir einige Fragen beantwortet, die mir viel darüber sagen werden, wie tiefgreifend sein Zeugnis und seine Verpflichtung gegenüber Gott sind. Ich möchte das, was ich vor 13 Jahren zu den Missionaren gesagt habe, etwas abwandeln. Wir brauchen jetzt die großartigste Generation von jungen Erwachsenen in der Geschichte der Kirche. Wir brauchen dein ganzes Herz, deine ganze Seele. Wir brauchen dynamische, begeisterte junge Erwachsene, die mitdenken und zuhören können und die handeln, wenn der Heilige Geist ihnen etwas zuflüstert. Und zwar während du dir deinen Weg durch die alltäglichen Prüfungen und Versuchungen bahnst, die damit einhergehen, heutzutage ein junger Heiliger der letzten Tage zu sein. Mit anderen Worten, die Zeit ist gekommen, die Messlatte nicht nur für Missionare höher zu legen, sondern auch für zurückgekehrte Missionare und deine gesamte Generation. Dazu überleg dir im Herzen bitte Antworten auf diese Fragen. Forschst du regelmäßig in den Heiligen Schriften? Kniest du dich jeden Morgen und jeden Abend zum Gebet nieder, um mit dem Vater im Himmel zu sprechen? Fastest du jeden Monat und zahlst Fastopfer, auch wenn du ein armer, dich abmühender Student bist, der es sich nicht leisten kann, viel zu spenden? Wenn du gebeten wirst, das Abendmahl vorzubereiten, es zu segnen, es auszuteilen, oder wenn du einfach nur davon nimmst, denkst du dann intensiv über den Erlöser und das Sühnopfer nach, das er für dich gebracht hat? Besuchst du deine Versammlungen und bemühst dich, den Sabbat heilig zu halten? Bist du daheim, in der Schule, in der Kirche und auf der Arbeit ehrlich? Hältst du dich gedanklich und geistig rein? Vermeidest du es, dir Pornografie anzuschauen oder Websites, Zeitschriften, Filme oder Apps, beispielsweise auch Fotos von Tinder oder Snapchat anzusehen, die dich in Verlegenheit bringen würden, wenn deine Eltern, deine Führer in der Kirche oder der Erlöser selbst dich sehen würden? Gehst du umsichtig mit deiner Zeit um? Meidest du unangemessene Programme und soziale Netzwerke, auch Videospiele, die dein geistiges Empfinden abstumpfen können? Gibt es in deinem Leben etwas, was du ändern oder in Ordnung bringen musst? Gleich heute? Danke für dieses kurze persönliche Gespräch. Ich hoffe, dass du jede einzelne Frage ehrlich und wohlüberlegt beantwortet hast. Wenn du bei einem dieser einfachen Grundsätze Nachholbedarf hast, bitte ich dich dringend, mutig umzukehren und dein Leben wieder mit den Evangeliumsmaßstäben, die für rechtschaffene Jünger gelten, in Einklang zu bringen. Nun, Brüder, möchte ich noch ein paar zusätzliche Ratschläge anbringen, die dazu beitragen werden, euer Zeugnis vom Evangelium tief in Herz und Seele zu verwurzeln. Euch zurückgekehrten Missionaren möchte ich ans Herz legen, dass eure Vorbereitung aufs Leben und auf eine Familie beständig sein muss. Von Mission zurückgekehrt zu sein bedeutet nicht, seinen Glauben an den Nagel zu hängen. Als zurückgekehrter Missionar soll man sich voll Eifer einer guten Sache widmen und vieles aus eigenem, freien Willen tun und viel Rechtschaffenheit zustande bringen. Bitte nutzt die Fertigkeiten, die ihr euch auf Mission angeeignet habt, um den Menschen um euch herum jeden Tag Gutes zu tun. Lasst den Dienst am Nächsten jetzt nicht gänzlich außer Acht. Konzentriert euch nicht nur auf Ausbildung, Arbeit oder das gesellschaftliche Leben. Sorgt vielmehr durch geistige Erlebnisse, die euch daran erinnern und dafür bereit machen, jeden Tag etwas für eure Nächsten zu tun, für Ausgewogenheit im Leben. Auf Mission habt ihr gelernt, wie wichtig es ist, andere bei sich daheim zu besuchen. Ich wünsche mir von all euch jungen Erwachsenen, ob ihr nun eine Vollzeitmission erfüllt habt oder nicht, dass ihr begreift, wie wichtig es ist, diejenigen zu besuchen, die einsam, krank oder entmutigt sind. Nicht nur, weil es ein Auftrag ist, sondern weil ihr den Vater im Himmel und seine Kinder aufrichtig liebt. Diejenigen von euch, die noch zur Schule gehen, sich aber auf Mission vorbereiten, möchte ich auffordern, am Seminar teilzunehmen und es abzuschließen. Ihr jungen Erwachsenen, schreibt euch bitte im Institut ein. Wenn ihr eine Bildungseinrichtung der Kirche besucht, dann nehmt jedes Semester auch am Religionsunterricht teil. Während dieser wichtigen Zeit der Vorbereitung auf eine Mission oder auf eine ewige Ehe und auf das Erwachsenenleben müsst ihr weiterhin Wege finden, zu lernen und Fortschritt zu machen und Inspiration und Führung durch den Heiligen Geist zu empfangen. Wenn ihr das Evangelium im Seminar, Institut oder Religionsunterricht aufmerksam und gebeterfüllt studiert, kann euch das diesem Ziel näher bringen. Ob man nun eine Bildungseinrichtung der Kirche besucht oder nicht, ob man nun studiert oder nicht, glaubt ja nicht, dass man zu beschäftigt für das Evangelium sein kann. Seminar, Institut oder der Religionsunterricht bringen Ausgewogenheit in euer Leben und ergänzen eure säkuläre Bildung mit einer weiteren Gelegenheit, euch mit den Heiligen Schriften und den Worten der Propheten und Apostel zu beschäftigen. Es gibt 4 herausragende neue Kurse, die ich jedem jungen Erwachsenen empfehlen möchte. Und vergesst nicht, dass die Kurse und Aktivitäten, die bei euch im Institut oder in eurer JAE-Gemeinde oder eurem JAE-Pfahl angeboten werden, euch Gelegenheiten bieten, mit anderen jungen Männern und Frauen zusammenzukommen, damit ihr euch gegenseitig erbauen und inspirieren könnt, während ihr gemeinsam lernt, geistig wachst und gesellig beisammen seid. Brüder, wenn ihr eure Handys aus der Hand legt und euch tatsächlich mal ein wenig umseht, dann findet ihr vielleicht sogar eure zukünftige Partnerin für die Ewigkeit. Das führt mich zu einem weiteren Ratschlag, auf den ihr sicher schon gewartet habt. Ihr jungen Alleinstehenden müsst miteinander ausgehen und heiraten. Bitte, schiebt das nicht länger auf. Ich weiß, dass einige von euch vor der Familiengründung zurückschrecken. Wenn ihr jedoch die Richtige zur rechten Zeit und am rechten Ort heiratet, gibt es nichts zu fürchten. Tatsächlich geht man vielen Problemen aus dem Weg, wenn man sich voll Eifer bemüht, in der rechten Weise miteinander auszugehen, eine Beziehung zu führen und zu heiraten. Und macht das nicht über SMS, benutzt eure eigene Stimme, um euch den rechtschaffenen Töchtern Gottes, die überall um euch herum zu finden sind, vorzustellen. Wenn eine junge Frau tatsächlich eine menschliche Stimme vernimmt, wird sie das so verblüffen, dass sie Ja sagt. Ich bezeuge euch, meinen Brüdern im Priestertum, dass der Herr Jesus Christus uns helfen kann, alles in Ordnung zu bringen, was in Ordnung gebracht werden muss, und zwar durch sein Sühnopfer. Da wir uns heute Abend nun auf den morgigen Ostersonntag vorbereiten, haltet bitte kurz mit mir inne, um dem Sühnopfer Christi, einem wahren Geschenk, zu gedenken. Denkt daran, der Vater im Himmel und unser Erretter Jesus Christus kennen euch am besten und lieben euch am meisten. Mit dem Sühnopfer hat der Erlöser all unsere Schwierigkeiten, Schmerzen und Sünden auf sich genommen. Der Erretter der Welt hat sich in einen jeden einzelnen von uns hineinversetzt, als er unsere zerschlagenen Hoffnungen, unsere Herausforderungen und unsere Schicksalsschläge durch sein Leiden in Gethsemane und am Kreuz auf sich genommen hat.
Als eine letzte Liebestat, um unseretwillen, gab er sein Leben hin und wurde in jener verhängnisvollen Nacht in ein neues Grab gelegt. Am Sonntagmorgen stand Jesus von den Toten auf und verhieß dadurch jedem von uns ein neues Leben. Dann beauftragte der auferstandene Herr seine Jünger, alle zu lehren, Glauben an ihn zu haben, von Sünde umzukehren, sich taufen zu lassen, die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen und bis ans Ende auszuharren. Brüder, wir wissen, dass Gott, unser Vater und sein geliebter Sohn Jesus Christus, dem Propheten Joseph Smith erschienen sind und durch ihn die Fülle des Evangeliums Jesu Christi wiederhergestellt haben. Brüder, seid stark, haltet die Gebote Gottes. Der Herr Jesus Christus verheißt, dass alles, was wir in Rechtschaffenheit zustande bringen wollen, geschehen wird. Die Führer der Kirche zählen auf euch. Wir sind darauf angewiesen, dass jeder von euch jungen Erwachsenen sich dafür bereit macht, zu heiraten, zu dienen und in der Zukunft Führungsaufgaben wahrzunehmen. Darum bete ich im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Meine lieben Brüder, es macht mich demütig, dass ich heute den Vorzug habe, zu so vielen Trägern des Priestertums in der ganzen Kirche zu sprechen. Präsident Thomas S. Monson hat einmal gesagt: Bisweilen kann die Welt ein beängstigender Ort sein. Das moralische Gerüst der Gesellschaft scheint mit einer besorgniserregenden Geschwindigkeit zu zerfallen. Es gibt niemanden, sei er jung oder alt oder dazwischen, der dem, was uns herabzieht und uns vernichten kann, nicht ausgesetzt ist. Aber wir brauchen nicht zu verzweifeln. Wir führen zwar einen Krieg gegen die Sünde, doch es ist ein Krieg, den wir gewinnen können und werden. Unser Vater im Himmel hat uns das Handwerkszeug gegeben, das man dazu braucht. Jeder von uns, egal ob jung oder alt, ist diesem Krieg, über den Präsident Monson sprach, ausgesetzt. Der Feind aller Rechtschaffenheit und seine Engel versuchen, uns abzulenken. Sie wollen uns dazu bringen, dass wir von unseren Bündnissen, die wir mit dem Herrn geschlossen haben, abweichen und unser ewiges Erbe aus den Augen verlieren. Sie kennen den Plan unseres himmlischen Vaters für seine Kinder ganz genau, denn sie waren ja mit dabei, als er im großen Rat im Himmel vorgelegt wurde. Sie versuchen, aus unserer Schwäche und Anfälligkeit Vorteile zu ziehen. Sie täuschen uns durch die Nebel der Finsternis, die den Menschenkindern die Augen blind machen und das Herz verhärten, und sie auf breite Straßen wegführen, sodass sie zugrunde gehen und verloren sind. Trotz des Widerstands, dem wir ausgesetzt sind, können und werden wir, so wie Präsident Monson es gesagt hat, den Krieg am Ende gewinnen. Der Herr vertraut auf unsere Fähigkeiten und unsere Entschlossenheit. In den Schriften finden wir viele Beispiele von Menschen, die ihre Kriege selbst inmitten extremer Situationen gewonnen haben. Eine dieser Personen ist Hauptmann Moroni im Buch Mormon. Dieser bemerkenswerte junge Mann hatte den Mut, die Wahrheit zu sagen, in einer Zeit, als es Abspaltungen und Kriege gab, die den Fortbestand des gesamten nephitischen Volkes gefährdeten. Obwohl er seine Pflichten ganz hervorragend erfüllte, blieb er immer demütig. Diese und weitere Eigenschaften machten ihn zu dieser Zeit zu einem außergewöhnlichen Werkzeug in den Händen Gottes. Der Prophet Alma erklärte, wenn alle Menschen so wie Moroni gewesen wären, dann wären selbst die Mächte der Hölle für immer erschüttert. Ja, der Teufel hätte niemals Macht über das Herz der Menschenkinder. Alle Eigenschaften Moronis sind auf seinen festen Glauben an Gott und seinen Sohn Jesus Christus sowie auf seine Entschlossenheit, der Stimme Gottes und seiner Propheten zu folgen, zurückzuführen. Wir müssen uns also sozusagen in einen Hauptmann Moroni unserer Zeit verwandeln, um die Kriege gegen das Böse zu gewinnen. Ich kenne einen sehr glaubenstreuen jungen Diakon, der sich in einen Hauptmann Moroni verwandelt hat. Er hat den Rat seiner Eltern und Führungsbeamten immer befolgt. und sein Glaube und seine Entschlossenheit wurden, selbst schon in jungen Jahren, jeden Tag auf die Probe gestellt. Er hat mir erzählt, dass er eines Tages mit einer unangenehmen Situation konfrontiert wurde. Seine Freunde schauten sich gerade pornografisches Material auf ihren Handys an. In diesem Augenblick musste er entscheiden, was für ihn am wichtigsten war: seine Beliebtheit oder seine Rechtschaffenheit. In nur wenigen Sekunden wurde er mit Mut erfüllt und sagte seinen Freunden, dass es nicht richtig sei, was sie da machten. Er sagte ihnen sogar, dass sie damit aufhören sollten, sonst würden sie alle Sklaven dessen werden. Die meisten seiner Freunde machten sich lustig über ihn und sagten, es sei doch Teil des Lebens und es sei nichts Verwerfliches daran. Doch ein Junge aus der Gruppe, der auf den Rat dieses jungen Mannes gehört hat, entschloss sich, damit aufzuhören. Das gute Beispiel dieses Diakons hatte zumindest auf einen seiner Mitschüler einen positiven Einfluss. Zweifellos wurden er und sein Freund wegen ihrer Entscheidung von den anderen verspottet und drangsaliert. Doch andererseits waren sie der Aufforderung Almas gefolgt, der zum Volk sprach: Kommt heraus von den Schlechten und sondert euch ab und rührt ihre Unreinheiten nicht an. Die erste Präsidentschaft hat den Jugendlichen der Kirche in der Broschüre für eine starke Jugend diesen Rat erteilt: Für eure Entscheidungen seid ihr verantwortlich. Gott achtet auf euch und hilft euch, gute Entscheidungen zu treffen, selbst wenn eure Familie und eure Freunde ihre Entscheidungsfreiheit dazu nutzen, sich für das Falsche zu entscheiden. Habt den sittlichen Mut, standhaft Gottes Willen zu tun, selbst wenn ihr alleine dasteht. Dadurch gebt ihr euren Mitmenschen ein Beispiel. Der Kampf zwischen Gut und Böse wird unser ganzes Leben andauern, weil der Widersacher nur das Ziel verfolgt, alle Menschen so elend zu machen, wie er selbst es ist. Der Satan und seine Engel versuchen, unsere Gedanken zu verschleiern und die Kontrolle zu übernehmen, indem sie uns verleiten, zu sündigen. Wenn sie können, zerstören sie alles, was gut ist. Es ist aber wichtig, dass uns bewusst ist, dass ihnen dies nur gelingt, wenn wir es zulassen. In den Schriften finden wir auch Beispiele von Menschen, die dem Widersacher dies gestattet haben. Letztendlich waren sie dann verwirrt und am Ende sogar am Boden zerstört, wie etwa Nehor, Korihor und Scherem. Wir müssen uns dieser Gefahr bewusst sein. Wir dürfen nicht zulassen, dass in der Gesellschaft allgemein anerkannte Ansichten, die nicht mit den Lehren und Grundsätzen des Evangeliums im Einklang sind, uns verwirren. Viele dieser weltlichen Ansichten haben nur ein Ziel, nämlich die Sünde zu rechtfertigen. Wir müssen uns vor Augen führen, dass am Ende wir alle vor Christus stehen werden, um nach unseren Werken gerichtet zu werden, ob sie gut seien oder ob sie böse seien. Wenn wir vor solchen weltlichen Herausforderungen stehen, brauchen wir viel Mut und fundierte Kenntnis vom Plan unseres Vaters im Himmel, um uns für das Richtige entscheiden zu können. Wir alle können die Stärke empfangen, das Richtige zu wählen, wenn wir den Herrn suchen, ihm ganz und gar vertrauen und an ihn glauben. In den Schriften steht, dass wir dabei mit aufrichtigem Herzen und mit wirklichem Vorsatz vorgehen sollen. Dann wird uns der Herr in seiner unendlichen Güte durch die Macht des Heiligen Geistes kundtun, dass es wahr ist. Und durch die Macht des Heiligen Geistes könnt ihr von allem wissen, ob es wahr ist. Dieses Wissen, das wir durch den Heiligen Geist erlangen, ist nichts Geringeres als unser Zeugnis, das wiederum unseren Glauben und unsere Entschlossenheit beflügelt, den Lehren des wiederhergestellten Evangeliums in diesen letzten Tagen zu folgen, unabhängig davon, welche Ansichten in der Welt gerade populär sind. Unser Zeugnis muss unser Schild sein, das uns vor den feurigen Pfeilen des Widersachers schützt, der stets versucht, uns anzugreifen. Es führt uns sicher durch die Finsternis und die Verwirrung, die heutzutage in der Welt bestehen. Ich habe diesen Grundsatz bereits als junger Missionar gelernt. Damals waren mein Mitarbeiter und ich in einem kleinen, abgelegenen Zweig der Kirche tätig. Wir bemühten uns, mit jedem Menschen in diesem Ort zu sprechen. Wir fanden generell auch Gehör bei den Leuten, doch die meisten forderten handfeste Beweise für den Wahrheitsgehalt unserer Lehren.
provas concretas a respeito da veracidade do que ensinávamos. Me recordo que cada vez que
jedes Mal, wenn mein Mitarbeiter und ich versuchten, diese Beweise zu erbringen, verließ uns der Geist Gottes und wir waren am Ende ganz verwirrt. Wir spürten, dass wir unser Zeugnis mehr in Einklang mit den Lehren des Evangeliums bringen sollten. Ich weiß noch, dass von da an jedes Mal, wenn wir von ganzem Herzen Zeugnis gegeben hatten, eine leise, bestätigende Macht, die vom Heiligen Geist kam, den Raum erfüllte und keinen Platz mehr für Verwirrung und Diskussion ließ. Ich lernte daraus, dass es keine böse Macht gibt, die in der Lage ist, die Kraft des Zeugnisses eines wahren Jüngers des Herrn zu verwirren, zu verfälschen oder zu schmälern. Der Retter selbst hat gesagt, dass der Widersacher uns wie Weizen sieben möchte, damit wir die Fähigkeit verlieren, die Welt zum Guten zu beeinflussen. Meine lieben Brüder, gerade weil sich die Flut der Verwirrung und des Zweifels in der Welt verbreitet, müssen wir noch stärker an unserem Zeugnis vom Evangelium Jesu Christi festhalten. Dann wird unsere Fähigkeit zur Verteidigung der Wahrheit und Gerechtigkeit zunehmen. Wir werden in den täglichen Kämpfen gegen das Böse siegen und anstatt auf den Schlachtfeldern des Lebens gefallen zurückzubleiben, werden wir andere zum Banner des Herrn führen. Ich lade alle ein, die Sicherheit in den Lehren der Heiligen Schriften zu suchen. Hauptmann Moroni brachte seinen Glauben und sein Zeugnis mit den Wahrheiten und dem Wissen und der Weisheit aus den Schriften in Einklang. Auf diese Weise vertraute er darauf, dass er die Segnungen des Herrn empfing und viele Siege erringen würde, was auch wirklich so eintrat. Ich lade alle ein, Sicherheit in den weisen Worten unserer heutigen Propheten zu suchen. Präsident Thomas S. Monson hat gesagt, Zitat, wir, die wir zum Priestertum Gottes ordiniert worden sind, können etwas ändern. Wenn wir unsere persönliche Reinheit bewahren und das Priestertum ehren, geben wir anderen ein Beispiel an Rechtschaffenheit. Dies kann dazu beitragen, dass eine immer finster werdende Welt erleuchtet wird. Ende des Zitats. Ich lade alle ein, auf die Segnungen des Sühnopfers Jesu Christi zu vertrauen. Durch sein Sühnopfer können wir den Mut finden, all die Kriege unserer Zeit zu gewinnen, inmitten unserer Schwierigkeiten, Herausforderungen und Versuchungen. Vertrauen wir auf seine Liebe und seine Macht, uns zu erretten. Jesus selbst hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut. Ich habe die Welt besiegt. Ich bezeuge diese Wahrheiten im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Mein Vater hat mir einmal in meiner Jugend eine wertvolle Lektion erteilt. Er merkte, dass ich zu sehr von materiellen Dingen eingenommen war. Sobald ich Geld bekam, gab ich es sofort aus, fast immer für mich selbst. Eines Nachmittags ging er mit mir ein paar Schuhe kaufen. Im zweiten Stock des Kaufhauses forderte er mich auf, mit ihm aus dem Fenster zu schauen. Was siehst du? Fragte er. Gebäude, den Himmel, Menschen? Erwiderte ich. Wie viele? Sehr viele. Nun holte er aus seiner Tasche diese Münze hervor. Er drückte sie mir in die Hand und fragte, was ist das? Das wusste ich sofort. Ein Silberdollar. Er griff auf seine Chemiekenntnisse zurück und erklärte, wenn man diesen Silberdollar einschmilzt und mit den richtigen Zutaten vermischt, entsteht Silbernitrat. Wenn wir nun dieses Fenster mit Silbernitrat überziehen würden, was würdest du dann sehen? Ich hatte keine Ahnung, also führte er mich zu einem großen Spiegel und fragte, was siehst du jetzt? Ich sehe mich. Nein, erwiderte er, du siehst Silber, das dich widerspiegelt. Wenn du dich auf das Silber konzentrierst, siehst du nur dich. Wie ein Vorhang hält es dich davon ab, die ewige Bestimmung, die der Vater im Himmel für dich vorgesehen hat, klar zu erkennen. Larry, sagte er dann, trachte nicht nach den Dingen dieser Welt, sondern trachte zuerst danach, das Reich Gottes aufzubauen und seine Rechtschaffenheit aufzurichten, und dies alles wird dir hinzugefügt werden. Er sagte, ich solle den Silberdollar behalten und gut aufbewahren. Jedes Mal, wenn ich den Silberdollar anschaue, solle ich an die ewige Bestimmung denken, die der Vater im Himmel für mich vorgesehen hat. Ich habe meinen Vater sehr geliebt und auch seine Art, mir etwas beizubringen. Ich wollte sein wie er. Er gab mir den Wunsch ins Herz, ein guter Vater zu sein, und ich hoffe sehr, dass ich seinem Beispiel gerecht werde. Präsident Thomas S. Monson hat oft gesagt, dass unsere Entscheidungen unser Schicksal bestimmen und ewige Folgen nach sich ziehen. Sollten wir dann nicht unsere ewige Bestimmung klar vor Augen haben, insbesondere die, zu die der Vater im Himmel uns hinführen möchte, nämlich in Ewigkeit Vater zu sein? Sorgen wir dafür, dass unsere ewige Bestimmung alle unsere Entscheidungen lenkt. Wie schwierig diese Entscheidungen auch sein mögen, der Vater im Himmel wird uns dabei unterstützen. Welchen Einfluss es hat, ein Ziel vor Augen zu haben, wurde mir bewusst, als ich mit meinen Söhnen 12 und 13 Jahren alt an einem besonderen Wettkampf teilnehme. Es galt, zu Fuß 80 Kilometer in unter 20 Stunden zurückzulegen. Wir starteten um 21 Uhr, marschierten die ganze Nacht durch und auch den Großteil des nächsten Tages. Es waren mörderische 19 Stunden, aber wir schafften es. Bei unserer Heimkehr krochen wir buchstäblich ins Haus, wo eine liebevolle Frau und Mutter bereits mit dem Essen auf uns wartete, das wir allerdings nicht anrührten. Mein jüngerer Sohn fiel völlig erschöpft aufs Sofa und der Ältere kroch in sein Zimmer im Kellergeschoss. Nach einer schmerzhaften Ruhepause ging ich zu meinem jüngeren Sohn, um nachzusehen, ob er noch am Leben war. Alles okay? Fragte ich. Papa, das war das absolut Härteste, was ich je erlebt habe. Das mache ich nie wieder. Ich wollte ihm nicht sagen, dass ich das auch nicht vorhatte. Stattdessen sagte ich ihm, wie stolz ich auf ihn war, dass er so etwas Schweres geschafft hatte. Ich wusste, dass es ihn darauf vorbereitete, weitere Schwierigkeiten im Leben zu meistern. Deshalb sagte ich zu ihm nur, ich verspreche dir etwas. Wenn du auf Mission gehst, musst du nie an einem Tag 80 Kilometer zu Fuß gehen. Gut zu wissen, Papa. Dann gehe ich auf Mission. Diese einfache Antwort machte mich sehr dankbar und glücklich. Nun ging ich hinunter zu meinem älteren Sohn. Ich legte mich neben ihn, dann stupste ich ihn an. Ist alles in Ordnung? Papa, das war das absolut Schwerste, was ich je gemacht habe. Das mache ich niemals, niemals wieder. Er schloss die Augen, öffnete sie dann wieder und sagte, es sei denn, mein Sohn will es eines Tages mit mir machen. Mir kamen die Tränen und ich sagte ihm, wie dankbar ich für ihn bin. Ich erklärte ihm, er werde eines Tages ganz bestimmt ein noch viel besserer Vater als ich. Es berührte mich sehr, dass er, so jung wie er war, schon erkannte, dass Vater zu sein eine der heiligsten Priestertumsaufgaben ist. Er fürchtete sich nicht vor dieser Aufgabe und diesem Titel, dem Titel, mit dem wir Gott selbst ansprechen sollen, wie er es uns aufgetragen hat. Ich wusste, dass es meine Aufgabe war, diesen Funken, den Wunsch, einmal ein guter Vater zu sein, weiter anzufachen. Auf einmal gewannen die Worte des Erretters für mich als Vater eine viel tiefere Bedeutung. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Was nämlich der Vater tut, das tut in gleicher Weise der Sohn. Ich tue nichts im eigenen Namen, sondern sage nur das, was mich der Vater gelehrt hat. Ich bin von Herzen gern Ehemann und Vater, verheiratet mit einer erwählten Tochter himmlischer Eltern. Es erfüllt mich sehr. An jenem Abend hoffte ich, dass meine 5 Söhne und ihre Schwester immer in mir die Freude erkennen, die die ewige Ehe, das Vatersein und die Familie mit sich bringen. Väter, sicher haben Sie schon einmal den Spruch gehört, predige das Evangelium jederzeit und wenn nötig mit Worten. Tagtäglich zeigen Sie Ihren Kindern, was es heißt, ein Vater zu sein. Sie legen damit den Grundstein für die nächste Generation. Ihre Söhne beobachten bei Ihnen, wie man seine Aufgaben als Ehemann und Vater erfüllt. Zum Beispiel, wissen Ihre Kinder, wie sehr sie ihre Mutter lieben und schätzen und wie viel es ihnen bedeutet, ihr Vater zu sein? Wie sie einmal mit ihrer Frau und ihren Kindern umgehen sollen, beobachten sie daran, dass sie mit jedem in der Familie so umgehen, wie es der Vater im Himmel tun würde. Durch ihr Beispiel können sie lernen, Frauen zu respektieren, zu ehren und zu beschützen. Bei Ihnen zu Hause können Sie lernen, wie man in Liebe und Rechtschaffenheit über die Familie präsidiert. Sie können lernen, wie man dafür sorgt, dass die Familie alles hat, was sie zum Leben und für ihren Schutz braucht, zeitlich und geistig. Brüder, ich bitte Sie von ganzem Herzen, über diese Frage nachzudenken. Können Ihre Söhne sehen, dass Sie danach streben, das zu tun, was der Vater im Himmel auch von Ihnen erwartet? Ich hoffe sehr, die Antwort lautet ja. Sollte die Antwort nein lauten, ist es nicht zu spät, sich zu ändern, aber Sie müssen heute damit beginnen. Ich bezeuge Ihnen, dass der Vater im Himmel Ihnen dabei hilft. Ihr jungen Männer, ihr wisst, dass ihr euch darauf vorbereitet, das melchisedekische Priestertum zu empfangen, heilige Handlungen im Tempel zu empfangen, eurer Pflicht nachzukommen, eine Vollzeitmission zu erfüllen und dann, ohne zu viel Zeit verstreichen zu lassen, eine Tochter Gottes im Tempel zu heiraten und eine Familie zu gründen. Dann werdet ihr eure Familie unter der Führung des Heiligen Geistes in geistigen Belangen anleiten. Ich habe viele junge Männer gefragt, warum sie denn heute hier sind. Bis jetzt hat noch keiner geantwortet, um zu lernen, wie ein Vater sein soll, damit ich eines Tages bereit und würdig bin, alles zu empfangen, was der Vater im Himmel hat. Gehen wir doch einmal eure Pflichten im aaronischen Priestertum durch, wie sie in Lehre und Bündnisse 20 beschrieben werden. Achtet auf eure Gefühle, wenn ich nun diese Punkte darauf beziehe, wie ihr eurer Familie dient. Alle in der Familie einladen, zu Christus zu kommen. Immer über sie zu wachen und sie und bei ihnen zu sein und sie zu stärken, ihnen zu predigen, sie zu lehren, ihnen zu erläutern und sie zu ermahnen und zu taufen. Sie zu ermahnen, dass sie sowohl laut als auch im Verborgenen beten und allen Pflichten in der Familie nachkommen. Zu sehen, dass es in eurer Familie kein Übeltun gibt, auch keine Härte gegeneinander, weder Lügen noch Verleumde noch üble Nachrede. Zu sehen, dass sich eure Familie oft versammelt. Unterstützt euren Vater in seinen Aufgaben als Patriarch. Unterstützt eure Mutter mit der Kraft des Priestertums, wenn kein Vater da ist. Wenn aufgefordert, ordiniert andere in eurer Familie zum Priester, Lehrer oder Diakon. Wird mit all diesen Aufgaben nicht der Auftrag und die Rolle des Vaters beschrieben? Wenn ihr eure Pflichten im aaronischen Priestertum erfüllt, bereitet ihr euch darauf vor, Vater zu sein. Das Programm Pflicht vor Gott hilft euch dabei, eure Aufgaben kennenzulernen und konkret zu planen, wie ihr sie erfüllen wollt. Es dient als Anleitung und Hilfestellung, während ihr danach strebt, den Willen des Vaters im Himmel in Erfahrung zu bringen und euch Ziele setzt, um ihn auszuführen. Der Vater im Himmel hat euch mit einem bestimmten Auftrag und zu einem ewigen Zweck gerade zu dieser Zeit auf die Erde gesandt. Er möchte, dass ihr diesen Zweck kennt und ihn klar vor Augen habt. Es ist euer Vater und er ist euer Vater. Ihr könnt euch immer an ihn wenden und Führung erhalten. Ich weiß, dass sich der Vater im Himmel um jeden Einzelnen sorgt und einen Plan für uns hat, wie wir unsere ewige Bestimmung erreichen. Er hat seinen einzig gezeugten Sohn Jesus Christus gesandt, damit wir unsere Vollkommenheit Unvollkommenheiten durch das Sühnopfer überwinden können. Er hat uns mit dem Heiligen Geist gesegnet, der uns Zeugnis gibt, uns begleitet und uns zu unserem ewigen Bestimmungsort führt, wenn wir auf ihn vertrauen. Mögen wir alle die Fülle der Segnungen des Vaters im Himmel in diesem Leben erlangen und uns der Erfüllung seines Werkes und seiner Herrlichkeit erfreuen und Vater sein in Ewigkeit. Im Namen Jesu Christi. Amen.
On a signal from the conductor.
Auf ein Zeichen des Dirigenten stehen der Chor und alle Anwesenden bitte auf und singen gemeinsam das Lied Seht ihr Völker Nummer 174 im Gesangbuch. Im Anschluss daran habe ich die Ehre, zu Ihnen zu sprechen. Nach meinen Worten haben wir die Freude von Präsident Henry B. Eyring, dem ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu hören.
In the late 18th century,
gegen Ende des 18. Jahrhunderts gab Katharina die Große von Russland bekannt, sie wolle in Begleitung mehrerer ausländischer Botschafter den Süden ihres Reiches bereisen. Der Gouverneur dieser Gegend, Grigori Potemkin, wollte diese Besucher unbedingt beeindrucken und nahm erhebliche Mühen auf sich, um die Errungenschaften des Landes vorzuführen. Einen Teil des Weges legte Katharina auf dem Dnieper zurück. Voller Stolz wies sie die Botschafter auf die blühenden Ortschaften am Ufer hin, in denen es vor fleißigen und glücklichen Landbewohnern nur so wimmelte. Die Sache hatte jedoch einen Haken, es war alles nur Schau. Es heißt, Potemkin habe Fassaden von Geschäften und Wohnhäusern aus Pappe anfertigen lassen. Er soll sogar emsig beschäftigt aussehende Bauern postiert haben, um den Eindruck einer florierenden Wirtschaft zu erwecken. Kaum war die vornehme Gesellschaft um eine Flusskehre gebogen, packten Potemkins Leute das falsche Dorf zusammen und beförderten es eilends flussabwärts zu Katharinas nächster Vorüberfahrt. Auch wenn Historiker mittlerweile die Wahrheit dieser Geschichte anzweifeln, hat der Begriff Potemkinsches Dorf Eingang in unsere Sprache gefunden. Heute bezeichnet man damit jeden Versuch, andere glauben zu machen, man sei besser, als man wirklich ist. Es ist Teil unserer menschlichen Natur, dass wir so gut wie möglich aussehen wollen. Aus diesem Grund machen sich so viele von uns so viel Arbeit damit, wie ihr Haus aussieht, und achten unsere jungen Brüder im aaronischen Priestertum so sehr darauf, dass jedes Haar richtig sitzt. Es könnte ihnen ja jemand Spezielles über den Weg laufen. Es ist wohl nichts verkehrt daran, sich die Schuhe zu putzen, möglichst gut zu riechen oder gar das schmutzige Geschirr zu verstecken, wenn die Heimlehrer kommen. Doch wenn man es übertreibt, kann der Hang, Eindruck zu machen, vom Nützlichen ins Betrügerische umschlagen. Die Propheten des Herrn haben schon immer warnend ihre Stimme gegen jeden erhoben, der sich dem Herrn nur mit Worten nähert und ihn bloß mit den Lippen ehrt, sein Herz aber fernhält von ihm. Der Heiland hatte Verständnis und Mitgefühl für den Sünder, der im Herzen demütig und aufrichtig war. Aber er erhob sich in gerechtem Zorn gegen Heuchler, wie die Schriftgelehrten, die Pharisäer und die Sadduzäer, alle, die rechtschaffen erscheinen wollten, um in der Welt Lob, Einfluss und Wohlstand einzustreichen, dabei aber die Menschen unterdrückten, denen sie ein Segen hätten sein sollen. Der Heiland verglich sie mit Gräbern, die außen weiß angestrichen sind und schön aussehen, innen aber sind sie voll Knochen, Schmutz und Verwesung. In der heutigen Zeit verurteilt der Herr ähnlich scharf Priestertumsträger, die sich anschicken, ihre Sünden zu verdecken oder ihren Stolz und eitlen Ehrgeiz zu befriedigen. Wo dies geschieht, so sagt er, ziehen sich die Himmel zurück, der Geist des Herrn ist betrübt, und wenn er sich zurückgezogen hat, dann Amen zum Priestertum oder der Vollmacht jenes Mannes. Warum ist das so? Warum wollen wir manchmal nach außen hin aktiv, erfolgreich und engagiert erscheinen, wenn wir innerlich, wie es im Buch der Offenbarung in den Ephesern vorgeworfen wird, unsere erste Liebe verlassen haben? In manchen Fällen haben wir vielleicht ganz einfach unseren Blick auf den Kern des Evangeliums verloren und halten eine Form der Gottesfurcht für die Macht des Göttlichen an sich. Das ist besonders gefährlich, wenn wir mit dem, worin wir uns nach außen als Jünger Christi zu erkennen geben, darauf abzielen, andere zu beeindrucken, um persönlich Gewinn oder Einfluss zu erlangen. Dann nämlich laufen wir Gefahr, uns auf das Territorium der Pharisäer zu begeben. Dann ist es höchste Zeit, unser Herz zu prüfen und umgehend unseren Kurs zu korrigieren. Die Versuchung, besser zu erscheinen, als wir sind, taucht nicht nur in unserem Privatleben auf, sondern auch bei unseren Aufgaben in der Kirche. Ich kenne da zum Beispiel einen Pfahl, dessen Führer sich für das Jahr ein paar anspruchsvolle Ziele gesetzt hatten. Diese Ziele sahen zwar allesamt erstrebenswert aus, aber es ging dabei entweder um hochtrabende und beeindruckende Erklärungen oder um Zahlen und Prozentsätze. Nachdem man darüber gesprochen und sich geeinigt hatte, kamen dem Pfahlpräsidenten leise Bedenken. Er dachte an die Mitglieder seines Pfahles, wie die junge Mutter mit den kleinen Kindern, die vor kurzem Witwe geworden war. Er dachte an die Mitglieder, die sich mit Zweifeln und Einsamkeit herumquälten oder die gesundheitlich schwer angeschlagen und nicht versichert waren. Er dachte an die Mitglieder, denen eine zerrüttete Ehe, eine Sucht, Arbeitslosigkeit oder eine geistige Erkrankung zu schaffen machte. Und je mehr an sie dachte, desto mehr drängte sich ihm eine Frage auf, die ihn demütig stimmte. Werden unsere neuen Ziele im Leben dieser Mitglieder irgendetwas bewegen? Er versuchte sich vorzustellen, wie die Ziele seines Pfahles wohl aussähen, wenn man sich zuerst gefragt hätte, was ist unsere Aufgabe als Geistliche? Und so kehrte dieser Pfahlpräsident zu seinen Räten zurück und gemeinsam verlagerten sie den Schwerpunkt. Sie beschlossen, sich nicht zuzulassen, dass jemand an den Hungrigen, den Bedürftigen, den Nackten und den Kranken und den Bedrängten vorbeigeht und sie nicht beachtet. Sie setzten sich neue Ziele, wohl wissend, dass sich ein Erfolg bei diesen nicht immer messen lassen würde, zumindest nicht von Menschen. Denn wie misst man schon das persönliche Zeugnis, die Liebe zu Gott oder das Mitgefühl für andere? Sie wussten aber auch, nicht alles, was zählt, ist zählbar, und nicht alles, was zählbar ist, zählt. Ich frage mich, ob unsere Ziele als Mensch und als Organisation nicht manchmal das heutige Gegenstück zu einem Potemkinschen Dorf darstellen. Wirken sie aus der Ferne beeindruckend, gehen aber an den wahren Bedürfnissen unserer geliebten Mitmenschen vorbei? Liebe Freunde und Mitbrüder im Priestertum, wenn Jesus Christus sich zu uns setzen und um einen Bericht bitten würde, wie wir unserer Treuhandschaft nachgekommen sind, würde er sich wohl kaum übermäßig mit Programmen und Statistiken befassen. Der Heiland würde vielmehr wissen wollen, wie es um unser Herz steht. Er würde wissen wollen, wie liebevoll wir den uns anvertrauten Menschen geistlich dienen, wie wir unseren Ehepartner und unseren Kindern Liebe erweisen und wie wir ihnen ihre tägliche Last erleichtern. Der Heiland würde wissen wollen, wie Sie und ich ihm und unserem Vater im Himmel näher kommen. Es kann nicht schaden, einmal unser Herz zu erforschen. Wir können uns beispielsweise fragen, warum diene ich in der Kirche Jesu Christi? Wir können uns sogar fragen, warum bin ich heute in dieser Versammlung? Ich glaube, wenn ich diese Frage nur oberflächlich beantworten müsste, könnte ich wohl sagen, ich bin hier, weil Präsident Monson mich mit einer Ansprache betraut hat. Ich hatte also eigentlich keine Wahl. Außerdem erwartet meine Frau von mir, und sie liebt mich sehr, und sie erwartet, dass ich hier bin. Und wie könnte ich ihr etwas abschlagen? Wir alle wissen aber, dass es bessere Gründe gibt, eine unserer Versammlungen zu besuchen und das Leben eines eifrigen Jüngers Jesu Christi zu führen. Ich bin hier, weil ich von ganzem Herzen meinem Meister Jesus Christus folgen will. Ich sehne mich danach, alles zu tun, worum er mich in dieser großen Sache bittet. Ich verzehre mich danach, vom Heiligen Geist erbaut zu werden und die Stimme Gottes zu vernehmen, wenn er durch seine ordinierten Diener spricht. Ich bin hier, um ein besserer Mensch zu werden, um mich am inspirierenden Beispiel meiner Brüder und Schwestern in Christus aufzurichten und um zu erkennen, wie man den Bedürftigen noch wirksamer geistlich dienen kann. Kurz gesagt, ich bin hier, weil ich meinem Vater im Himmel und seinen Sohn Jesus Christus liebe. Ich bin sicher, Sie sind aus dem gleichen Grund hier. Aus diesem Grund sind wir bereit, Opfer zu bringen, statt nur Erklärungen abzugeben, dass wir dem Retter folgen wollen. Aus diesem Grund ist es uns eine Ehre, sein heiliges Priestertum zu tragen. Ob Sie ein lebendiges, gesundes Zeugnis haben oder Ihre Mitwirkung in der Kirche eher einem Potemkinschen Dorf gleichkommt, die gute Nachricht ist, Sie können auf jeder Stärke, die Sie haben, aufbauen. Hier in der Kirche Jesu Christi können Sie geistig reifen und dem Retter näher kommen, indem Sie Tag für Tag die Grundsätze des Evangeliums anwenden. Mit Geduld und Ausdauer kann selbst aus den geringsten Anzeichen, dass sie als Jünger Christi ausweist und dem winzigsten Funken Glauben das lodernde Freudenfeuer eines geweihten Lebens werden. So entstehen nämlich die meisten Freudenfeuer aus einem einfachen Funken. Wenn Sie sich also klein und schwach fühlen, dann kommen Sie bitte einfach zu Christus, der Schwache stark werden lässt. Die Schwächsten unter uns können durch Gottes Gnade geistig stark werden, denn Gott sieht nicht auf die Person. Er ist für uns der treue Gott. Er achtet auf den Bund und erweist denen seine Huld, die ihn lieben und auf seine Gebote achten. Ich bin überzeugt, wenn Gott sich einem armen deutschen Flüchtling aus einer einfachen Familie in einem vom Krieg zerrissenen Land zuwenden und ihm helfen kann, einen halben Erdball vom Hauptsitz der Kirche entfernt, dann kann er sich auch ihnen zuwenden. Meine lieben Brüder in Christus, der Gott der Schöpfung, der dem Universum das Leben eingehaucht hat, vermag ganz gewiss, auch Ihnen Leben einzuhauchen. Ganz gewiss kann er aus Ihnen das wahrhaftige, geistige Wesen aus Licht und Wahrheit machen, das Sie sein wollen. Gottes Verheißungen sind sicher und gewiss. Unsere Sünden können uns vergeben werden. Wir können von allem Unrecht gereinigt werden. Wenn wir auch weiterhin wahre Grundsätze annehmen und nach ihnen leben, dann werden wir irgendwann einen Punkt erreichen, an dem wir keinen Hunger und keinen Durst mehr leiden. Denn das Lamm in der Mitte vor dem Thron wird uns weiden und uns zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt, und Gott wird alle Tränen von unseren Augen abwischen. All dies kann nicht geschehen, wenn unsere Persönlichkeit, die Lehre oder die Organisation uns nur als Fassade dienen, um uns zu verstecken. Eine solch künstliche Art, Jünger zu sein, hält uns nicht nur davon ab, uns als diejenigen zu sehen, der wir eigentlich sind, sondern auch davon, uns durch das Wunder des Sühnopfers Jesu tatsächlich zu wandeln. Die Kirche ist kein Autosalon, wo wir uns selbst ausstellen, damit andere bewundern können, wie geistig, wie tüchtig oder wie wohlhabend wir sind. Sie ähnelt eher einer Werkstatt, wo reparaturbedürftige Fahrzeuge gewartet und wieder in Ordnung gebracht werden. Sind wir denn nicht alle reparaturbedürftig und müssen gewartet und in Ordnung gebracht werden? Wir kommen doch nicht in die Kirche, um unsere Sorgen zu verbergen, sondern um von ihnen geheilt zu werden. Als Priestertumsträger haben wir außerdem die Pflicht, für die Herde Gottes zu sorgen, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, nicht aus Gewinnsucht, sondern aus Neigung, nicht als Beherrscher unserer Gemeinden, sondern als Vorbilder für die Herde. Denken Sie daran, Brüder, Gott tritt den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Der großartigste, tüchtigste, vollendetste Mann, der je auf Erden gewesen ist, war auch der demütigste. Er verbrachte einige seiner beeindruckendsten Taten in stillen Augenblicken, von nur wenigen beobachtet, die er darum bat, niemanden davon zu erzählen. Als jemand ihn gut nannte, gab er das Kompliment umgehend zurück und erklärte, dass Gott allein wahrhaft gut sei. Das Lob der Welt bedeutete ihm ganz offensichtlich nichts. Er verfolgte ausschließlich die Absicht, seinem Vater zu dienen und immer das zu tun, was ihm gefällt. Wir tun gut daran, dem Beispiel unseres Meisters zu folgen. Brüder, das ist unsere hochheilige Berufung. Wir sollen Stellvertreter Jesu Christi sein, lieben, wie er geliebt hat, dienen, wie er gedient hat, den Schwachen beistehen, die herabgesunkenen Hände emporzuheben und die müden Knie zu stärken, nach den Armen und Bedürftigen sehen und Witwen und Waisen versorgen. Ich bete dafür, Brüder, mögen wir, wenn wir in der Familie, im Kollegium, in der Gemeinde, im Pfahl, an unserem Wohnort oder in unserem Land dienen, der Versuchung widerstehen, die Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen und stattdessen eine weitaus größere Ehre anstreben, nämlich ein einfacher, wahrhaftiger Jünger unseres Herrn und Heilands Jesus Christus zu sein. Wenn wir dies tun, werden wir uns auf dem Weg wiederfinden, der uns zum Besten, Wahrhaftigsten und Edelsten führt, was in uns steckt. Davon gebe ich Zeugnis im Namen unseres Meisters, im Namen Jesu Christi. Amen.
I am grateful for the trust.
Ich bin dankbar für das in mich gesetzte Vertrauen, heute zum Priestertum Gottes auf der ganzen Erde sprechen zu dürfen. Die Verantwortung, die damit einhergeht, ist mir sehr bewusst, weil ich einen kleinen Einblick in das Vertrauen habe, das der Herr in Sie gesetzt hat. Als Sie das Priestertum angenommen haben, erhielten Sie das Recht, im Namen Gottes zu sprechen und zu handeln. Dieses Recht kann nur etwas Wirkliches werden, wenn Sie Inspiration von Gott empfangen. Nur dann werden Sie in der Lage sein, in seinem Namen zu sprechen. Und nur dann können Sie in seinem Namen handeln. Vielleicht haben Sie schon einmal irrtümlich gedacht, ach, das ist doch nicht so schwer. Natürlich kann ich Inspiration empfangen, falls ich einmal gebeten werde, eine Ansprache zu halten oder falls ich einen Priestertumssegen geben muss. Ein junger Diakon oder Lehrer tröstet sich vielleicht mit dem Gedanken, wenn ich älter werde oder wenn ich als Missionar berufen werde, dann werde ich wissen, was Gott sagen oder wie Gott handeln würde. Denken Sie jedoch an den Tag, an dem Sie wissen müssen, was Gott sagen oder wie er handeln würde. Dieser Tag ist nämlich für jeden von uns schon gekommen, unabhängig davon, welche Berufung im Priestertum wir auch haben mögen. Ich wuchs während des Zweiten Weltkriegs in einem Gebiet auf, wo die Missionare noch viel zu tun hatten. Die Mitglieder wohnten weit voneinander entfernt und Benzin war streng rationiert. Ich war der einzige Diakon des Zweigs. Die Mitglieder gaben dem Zweigpräsidenten ihre Umschläge mit dem Fastopfer, wenn sie zur Fast- und Zeugnisversammlung kamen. Diese fand bei uns zu Hause statt. Als ich 13 war, zogen wir nach Utah, wo wir zu einer großen Gemeinde gehörten. Ich erinnere mich daran, wie ich zum ersten Mal den Auftrag bekam, das Fastopfer bei den Mitgliedern zu Hause einzusammeln. Ich las den Namen auf einem Umschlag. Der Name? Der Nachname war doch tatsächlich derselbe wie bei einem der drei Zeugen des Buches Mormon. Zuversichtlich klopfte ich an die Tür. Der Mann öffnete die Tür, sah mich finster an und herrschte mich an, ich solle verschwinden. Mit hängendem Kopf zog ich von dann. Das ist nun fast 70 Jahre her, aber ich kann mich noch immer daran erinnern, dass ich damals an der Tür das Gefühl gehabt hatte, ich hätte etwas sagen oder tun sollen. Hätte ich doch nur voll Glauben gebetet, bevor ich an jenem Tag losging, dann wäre ich vielleicht inspiriert gewesen, etwas länger vor dieser Tür stehen zu bleiben und lächelnd etwas zu sagen wie, es ist schön, Sie kennenzulernen. Vielen Dank für die Spenden, die Sie und Ihre Familie bereits aufgebracht haben. Hätte ich das gesagt oder getan, wäre er vielleicht noch verärgerter gewesen oder hätte sich sogar angegriffen gefühlt. Aber ich weiß, wie ich mich gefühlt hätte. Anstatt traurig von dannen zu ziehen, hätte ich vielleicht in Herz und Sinn das sanfte Lob verspürt, gut gemacht. Wir alle müssen zuweilen im Namen Gottes sprechen oder handeln, wenn unser eigenes Urteilsvermögen ganz ohne Inspiration eben nicht ausreicht. Wir können uns in einer solchen Situation wiederfinden, ohne dass wir die Zeit haben, uns vorzubereiten. Mir ist das schon oft passiert, so auch vor vielen Jahren in einem Krankenhaus, als ein Vater mir von der Prognose der Ärzte berichtete, dass seine schwer verletzte 3-jährige Tochter jeden Moment sterben würde. Als ich meine Hände auf die einzige Stelle ihres Kopfes legte, die nicht bandagiert war, musste ich als Diener Gottes wissen, was er sagen und tun würde. Mir kamen die Worte in den Sinn, dass das Mädchen überleben würde, und ich sprach sie aus. Der neben mir stehende Arzt schnaubte entrüstet und forderte mich auf, ihm gefälligst Platz zu machen. Ich verließ das Krankenhauszimmer mit einem Gefühl des Friedens und der Liebe. Das kleine Mädchen überlebte und besuchte an meinem letzten Tag in jener Stadt die Abendmahlsversammlung. Ich weiß immer noch, wie froh und glücklich ich mich damals aufgrund dessen fühlte, was ich im Dienst des Herrn diesem kleinen Mädchen und seiner Familie gesagt und für sie getan hatte. Ich fühlte mich in jenem Krankenhaus ganz anders. Ich war nicht traurig wie als Diakon, als ich den Rückzug antrat. Dies rührte daher, dass ich etwas über die Verbindung von Gebet und Macht im Priestertum gelernt hatte. Als Diakon hatte ich noch nicht gelernt, dass die Macht, im Namen Gottes zu sprechen und zu handeln, auf Offenbarung beruht. Damit wir diese Macht im entscheidenden Moment besitzen, müssen wir beten und uns voll Glauben um den Heiligen Geist als unseren Begleiter bemühen. An dem Abend, bevor ich zu jenem Haus ging, um das Fastopfer einzusammeln, hatte ich vor dem Schlafengehen mein Gebet gesprochen. Aber bevor ich den Anruf aus jenem Krankenhaus erhielt, hatte ich Wochen und Monate lang intensiv auf eine Weise gebetet, von der Präsident Joseph F. Smith sagte, dass sie es Gott ermöglicht, uns die Inspiration zu geben, die wir brauchen, um Macht im Priestertum zu haben. Er drückte es ganz einfach aus. Wir müssen nicht mit vielen Worten zu ihm schreien. Wir müssen ihn nicht mit langen Gebeten ermüden. Was wir aber brauchen und was wir als Heilige der letzten Tage zu unserem eigenen Nutzen tun sollten, ist, dass wir uns häufig an ihn wenden, zum Zeugnis dessen, dass wir an ihn denken und dass wir bereit sind, seinen Namen auf uns zu nehmen, seine Gebote zu halten und in Rechtschaffenheit zu wirken. Und dann, sagte er, worum wir als Diener Gottes, die gelobt haben, in seinem Namen zu sprechen und zu handeln, beten sollen. Nämlich, worum betet ihr? Ihr betet, Gott möge euch erkennen, er möge euer Beten hören. Es kommt nicht darauf an, wie man sich ausdrückt, aber vielleicht braucht es etwas Geduld. Man nähert sich dem himmlischen Vater mit der Absicht, von ihm persönlich erkannt zu werden. Er ist Gott über allem, der Vater aller, und dennoch ist er bereit, einem seiner Kinder seine ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Vielleicht hat der Erretter deswegen die Worte benutzt: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Es ist leichter, die gebührende Ehrfurcht zu verspüren, wenn man sich hinkniet oder das Haupt neigt. Doch Sie können sich Ihrem Vater im Himmel auch in weniger förmlichem, ja sogar stillem Gebet nähern. Und so werden Sie es oft halten müssen. Tagsüber sind Sie die meiste Zeit von Lärm und Menschen umgeben. Gott hört Ihre stillen Gebete. Aber Sie müssen lernen, Ablenkungen auszublenden, denn in dem Moment, in dem Sie die Verbindung zu Gott brauchen, könnte es möglicherweise alles andere als ruhig sein. Präsident Smith zufolge sollten Sie darum beten, dass Gott Ihre Berufung, ihm zu dienen, anerkennen möge. Gott kennt bereits jedes Detail Ihrer Berufung, schließlich hat er Sie ja berufen. Wenn Sie ihn um Ihre Berufung willen anrufen, wird er Ihnen weiteres Wissen offenbaren. Ich möchte als Beispiel anführen, wie ein Heimlehrer beten könnte. Sie wissen wahrscheinlich bereits, was Ihre Aufgaben als Heimlehrer sind. Das Haus eines jeden Mitglieds besuchen, um sie zu ermahnen, dass sie sowohl laut als auch im Verborgenen beten und alle Pflichten in der Familie nachkommen. Immer über die Kirche zu wachen und bei ihnen zu sein und sie zu stärken. Und zu sehen, dass es in der Kirche kein Übeltun gibt, auch keine Härte gegeneinander, weder Lügen noch Verleumden noch üble Nachrede. Und zu sehen, dass sich die Kirche oft versammelt und auch zu sehen, dass alle Mitglieder ihre Pflicht erfüllen. Selbst für einen erfahrenen Heimlehrer und seinen Juniorpartner ist all das sicherlich ohne die Hilfe des Heiligen Geistes nicht zu bewerkstelligen. Denken Sie an die Familien oder auch die einzelnen Menschen, denen Sie in Ihrer Berufung dienen sollen. Menschliches Urteilsvermögen und gute Absichten allein reichen dafür nicht aus. Deshalb können Sie darum beten, dass Sie ihnen ins Herz blicken und erkennen können, was diesen Menschen, die Sie ja nicht besonders gut kennen, das Leben und das Herz schwer macht. Sie müssen wissen, welche Art der Hilfe Gott von Ihnen erwartet. Und dann gehen Sie, so gut Sie es vermögen, ans Werk und spüren dabei, wie sehr Gott diese Menschen liebt. Gerade weil Sie wichtige und schwierige Berufungen im Priestertum haben, legt Ihnen Präsident Smith ans Herz, im Gebet mit Gott immer darum zu ringen, dass er Sie mit seinem Geist segnen möge. Sie brauchen den Heiligen Geist nicht nur zu einzelnen Gelegenheiten, sondern wie Gott es Ihnen gewährt, als ständigen Begleiter. Aus diesem Grund müssen wir immer dafür beten, dass Gott uns führt, wenn wir seinen Kindern dienen. Weil wir das Potenzial unseres Priestertums nicht ohne den Beistand des Heiligen Geistes ausschöpfen können, sind sie höchstpersönlich ein Ziel des Feindes alles Glücklichseins. Wenn er sie zur Sünde verleiten kann, dann kann er ihre Fähigkeit, vom Geist geleitet zu werden, schwächen und so auch ihre Macht im Priestertum verringern. Deswegen hat Präsident Smith gesagt, dass sie immer dafür beten sollen, dass Gott sie vor dem Bösen warnen und beschützen möge. Gott warnt uns auf vielerlei Weise. Solche Warnungen gehören zum Erlösungsplan. Propheten, Apostel, Pfahlpräsidenten, Bischöfe und Missionare erheben alle die Stimme der Warnung, damit man dem Unglück durch Glauben an Jesus Christus, Umkehr und dem Schließen und Halten von heiligen Bündnissen entgehen kann. Als Priestertumsträger sollen auch Sie mit der warnenden Stimme des Herrn sprechen. Doch Sie müssen die Warnung auch selbst beachten. Ohne den Schutz durch den Heiligen Geist als Ihren Begleiter im Alltag können Sie in geistiger Hinsicht nicht überleben. Sie müssen darum beten und sich um diesen Begleiter bemühen. Nur mit dieser Führung werden Sie in der Lage sein, Ihren Weg auf dem engen und schmalen Pfad, umgeben von den Nebeln des Bösen, zu finden. Der Heilige Geist wird Sie führen, indem er Ihnen Wahrheit offenbart, wenn Sie sich mit den Worten der Propheten befassen. Um diese Führung zu erlangen, braucht es mehr als oberflächliches Zuhören und Lesen. Sie müssen voller Glauben beten und alles daran setzen, dass Ihnen die Worte der Wahrheit ins Herz geschrieben sind. Sie müssen darum beten, dass Gott Sie mit seinem Geist segnet, dass er Sie zur ganzen Wahrheit führt und Ihnen den rechten Weg zeigt. Auf diese Weise warnt er Sie und weist Ihnen in Ihrem Leben und in dem Dienst im Priestertum den rechten Weg. Die Generalkonferenz bietet eine hervorragende Gelegenheit dafür, vom Herrn für den Dienst im Priestertum Gottes gestärkt zu werden. Sie können sich durch das Gebet vorbereiten. Sie können Ihren Glauben mit all denjenigen, die beten, vereinen. Sie beten bei dieser Konferenz um viele Segnungen für viele Menschen. Sie beten darum, dass der Geist auf dem Propheten als dem Sprachrohr Gottes ruhen möge. Sie beten für die Apostel und alle von Gott berufenen Diener. Das schließt alle von ihnen mit ein, vom jüngsten Diakon bis zum erfahrenen Hohenpriester und auch manche, alt oder jung, die bald in die Geisterwelt gehen werden. Dort werden sie die Worte hören: Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Dieses Lob werden auch einige hören, die davon überrascht sein werden. Sie haben vielleicht nie ein hohes Amt im Reich Gottes auf der Erde bekleidet. Manche haben vielleicht das Gefühl, dass ihre Arbeit nur von wenig Erfolg gekrönt war oder dass sie manche Gelegenheiten zum Dienen gar nicht erhalten haben. Andere finden vielleicht, dass die Zeit, die sie in diesem Leben zum Dienen hatten, kürzer war als erhofft. Für den Herrn aber sind weder das Amt noch die Dauer des Dienstes von Bedeutung. Das wissen wir aus dem Gleichnis des Herrn von den Arbeitern im Weinberg, die alle den gleichen Lohn erhielten, ganz gleich, wie lange oder an welcher Stelle sie mitgearbeitet hatten. Man wird dafür belohnt, wie man mitgearbeitet hat. Ich kenne einen Mann, einen nahen Freund, dessen Zeit im Weinberg letzte Nacht um 11 Uhr aufgehört hat. Er war seit Jahren wegen einer Krebserkrankung in Behandlung. In dieser langen Zeit nahm er die Berufung an, für die Mitglieder seiner Gemeinde, deren Kinder nicht mehr zu Hause wohnen, zuständig zu sein und wöchentliche Treffen mit ihnen zu organisieren. Zu den Mitgliedern gehörten auch Witwen. Seine Berufung bestand darin, dass diese Menschen durch etwas Geselligkeit und das Studium des Evangeliums besser Trost finden konnten. Als er schließlich die ernüchternde Prognose erhielt, dass er nur noch eine kurze Weile zu leben habe, war sein Bischof gerade auf einer Geschäftsreise. 2 Tage später ließ er dem Bischof über den Hohepriester-Gruppenleiter eine Nachricht zukommen. Darin äußerte er sich wie folgt über seinen Auftrag, Zitat: Ich habe gehört, dass der Bischof auf Reisen ist, also habe ich die Planung übernommen. Ich habe ein Gruppentreffen am nächsten Montag angedacht. 2 Mitglieder können für uns eine Führung durch das Konferenzzentrum veranstalten. Dafür brauchen wir ein paar Mitglieder, die den Fahrdienst übernehmen und auch ein paar junge Männer, die Rollstühle schieben. Je nachdem, wie viele mitkommen, haben wir vielleicht genug ältere Herrschaften, um alles selbst zu machen. Aber es wäre gut, einen Ausweichplan zu haben. Für die Helfer wäre es vielleicht auch eine gute Gelegenheit, daraus einen Familienabend zu machen und ihre Familien mitzubringen. Bitte geben Sie mir eine kurze Rückmeldung, bevor ich die Aktivität bekannt gebe. Danke. Als nächstes überraschte er den Bischof mit einem Anruf. Ohne auf seinen Gesundheitszustand oder seine Umtriebigkeit hinzuweisen, fragte er: Bischof, gibt es etwas, was ich für Sie tun kann? Nur durch den Heiligen Geist konnte er die Last spüren, die sein Bischof zu tragen hatte, auch wenn seine eigene so unglaublich schwer wog. Und nur durch den Geist war er imstande, einen Plan aufzustellen, wie er seinen Brüdern und Schwestern dienen konnte. Ebenso genau war er immer in jungen Jahren vorgegangen, wenn er Pfadfinderaktivitäten auf die Beine gestellt hatte. Durch ein Gebet des Glaubens kann Gott uns Macht im Priestertum gewähren, wie auch immer unsere Lebensumstände sein mögen. Wir müssen lediglich demütig darum bitten, dass der Geist uns zeigt, was wir nach Gottes Willen sagen und tun sollen. Das müssen wir dann tun und uns weiterhin dieser Gabe würdig erweisen. Ich gebe Ihnen mein Zeugnis, dass Gott Vater lebt, dass er uns liebt und unsere Gebete hört. Ich gebe Zeugnis, dass Jesus der lebendige Messias ist, dessen Sühnopfer es uns ermöglicht, rein gemacht zu werden und dadurch für den Heiligen Geist als unseren Begleiter würdig zu sein. Ich bezeuge, dass wir durch unseren Glauben und Eifer eines Tages die herrlichen Worte hören können: Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Ich bete, dass der Herr, dem wir dienen, uns einst mit diesem segensreichen Gruß empfangen wird. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Brethren,
Brüder, wir freuen uns, dass Sie heute Abend hier sind. Wir danken auch dem Priestertumschor für die inspirierende Musik sowie allen, die bei der Vorbereitung dieser Versammlung in irgendeiner Weise mitgeholfen haben. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist unser lieber Prophet, Präsident Thomas S. Monson. Nach seinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied »Meister, es toben die Winde«. Das Schlussgebet spricht dann Elder Robert C. Gay von den 70ern. Präsident Monson.
One of my most vivid memories.
Ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, wie ich als frisch ordinierter Diakon eine Priestertumsversammlung besuchte und wir das Anfangslied sangen, kommt all ihr Söhne Gottes, die zum Priestertum erwählet. Heute Abend möchte ich allen, die sich hier im Konferenzzentrum und wahrhaftig in aller Welt versammelt haben, das Gleiche sagen. Kommt all ihr Söhne Gottes, die zum Priestertum erwählet. Lassen Sie uns über unsere Berufung nachdenken. Lassen Sie uns über unsere Aufgaben nachsinnen. Lassen Sie uns unsere Pflichten erkennen und lassen Sie uns Jesus Christus, unserem Herrn, folgen. Wir unterscheiden uns zwar im Alter, in unseren Bräuchen oder in unserer Nationalität, aber wir sind vereint durch unsere Berufung im Priestertum. Für jeden von uns hat die Wiederherstellung des aaronischen Priestertums, das Oliver Cowdery und Joseph Smith von Johannes dem Täufer übertragen wurde, große Bedeutung. Auch die Wiederherstellung des melchisedekischen Priestertums, das sie von Petrus, Jakobus und Johannes erhielten, ist ein bedeutendes Ereignis. Wir sollten die Berufung, die Aufgaben und die Pflichten, die mit dem Priestertum, das wir tragen, einhergehen, sehr ernst nehmen. Ich habe eine große Verantwortung gespürt, als ich in meinem Diakonskollegium als Sekretär berufen wurde. Ich habe meine Berichte äußerst gewissenhaft geführt, denn ich wollte meine Berufung so gut wie nur irgend möglich erfüllen. Ich war sehr stolz auf meine Arbeit. Alles geben. Meine Aufgabe so gut wie möglich erfüllen. Das war bei jeder Berufung, die ich hatte, mein Ziel. Ich hoffe, dass jedem jungen Mann, dem das aaronische Priestertum übertragen wurde, bewusst gemacht wurde, wie heilig diese Ordinierung und Berufung ist und dass er auch die Gelegenheit erhält, diese Berufung groß zu machen. Ich bekam als Diakon so eine Gelegenheit, als die Bischofschaft mich beauftragte, einem Mitglied, das nicht aus dem Haus konnte und etwa 1,5 Kilometer vom Gemeindehaus entfernt wohnte, das Abendmahl zu bringen. An diesem besonderen Sonntagmorgen klopfte ich bei Bruder Wright an die Tür. Mit schwacher Stimme rief er herein, und ich betrat nicht nur sein bescheidenes Heim, sondern einen Raum, der vom Geist des Herrn erfüllt war. Ich ging an sein Bett heran und legte vorsichtig ein Stück von dem Brot auf seine Lippen. Dann hielt ich ihm den Becher Wasser hin, damit er trinken konnte. Als ich mich verabschiedete, sagte er mit Tränen in den Augen, Gott segne dich, mein Junge. Und Gott hat mich gesegnet. Mit Wertschätzung für die heiligen Symbole des Abendmahls und für das Priestertum, das ich trug. Kein Diakon, Lehrer oder Priester aus unserer Gemeinde wird jemals unseren Besuch in Clarkston in Utah vergessen, wo wir uns das Grab von Martin Harris, einem der 3 Zeugen des Buches Mormon, anschauten. Wir stellten uns alle um die große Granitsäule auf seinem Grab herum auf und einer der Kollegiumsführer las uns die beeindruckenden Worte aus dem Zeugnis von 3 Zeugen vor, die am Anfang des Buches Mormon stehen. Von da an schlossen wir diesen heiligen Bericht und die Wahrheiten, die darin zu finden sind, ins Herz. In diesen Jahren hatten wir das Ziel, so zu werden wie die Söhne Mosias. Über sie heißt es, sie waren in der Erkenntnis der Wahrheit stark geworden. Denn sie waren Männer mit gesundem Verständnis. Und sie hatten eifrig in den Schriften geforscht, um das Wort Gottes zu kennen. Aber das ist nicht alles. Sie hatten sich vielem Beten und Fasten hingegeben. Darum hatten sie den Geist der Prophezeiung und den Geist der Offenbarung. Und wenn sie lehrten, so lehrten sie mit Macht und Vollmacht von Gott. Ich kann mir kein besseres Ziel für einen jungen Mann vorstellen, als so zu sein, wie es von den tapferen und rechtschaffenen Söhnen Mosias berichtet wurde. Als mein 18. Geburtstag näher rückte und ich mich auf den Militärdienst vorbereitete, zu dem jeder junge Mann während des Zweiten Weltkriegs verpflichtet war, wurde ich dafür vorgeschlagen, das melchisedekische Priestertum zu empfangen. Aber zuvor musste ich meinen Pfahlpräsidenten Paul C. Child anrufen, um einen Gesprächstermin zu vereinbaren. Er war ein Mensch, der die Heiligen Schriften liebte und verstand, und ihm lag sehr daran, dass auch alle anderen sie vergleichbar liebten und verstanden. Ein paar meiner Freunde hatten schon berichtet, dass diese Gespräche sehr ausführlich und tiefschürfend sein konnten, und so wollte ich meine Kenntnisse der Heiligen Schriften nicht mehr als nötig beweisen. Ich schlug ihm daher am Telefon vor, dass wir uns doch am folgenden Sonntag eine Stunde vor seiner Abendmahlsversammlung treffen könnten. Er entgegnete: Ach, Bruder Monson, da bleibt uns doch viel zu wenig Zeit, uns gründlich mit den Heiligen Schriften zu befassen. Dann schlug er vor, dass wir uns 3 Stunden vor seiner Abendmahlsversammlung treffen sollten. Und er trug mir auf, meine markierten und kommentierten Heiligen Schriften mitzubringen. Als ich an dem Sonntag zu ihm nach Hause kam, wurde ich herzlich begrüßt, und dann begann das Gespräch. Präsident Child sagte: Bruder Monson, Sie tragen das aaronische Priestertum. Haben Ihnen jemals Engel gedient? Ich antwortete, dass ich das nicht erlebt hatte. Als er mich fragte, ob ich denn wisse, dass ich darauf ein Anrecht habe, gab ich zur Antwort, dass ich das nicht gewusst hatte. Dann wies er mich an: Bruder Monson, sagen Sie mir auswendig den 13. Abschnitt des Buches Lehre und Bündnisse auf. Ich begann: Euch, meinen Mitknechten, übertrage ich im Namen des Messias das Priestertum Aarons, das die Schlüssel des Dienstes von Engeln. Stopp, sagte Präsident Child. Dann fügte er in einem freundlichen und ruhigen Ton hinzu: Bruder Monson, vergessen Sie niemals, dass Sie als Träger des aaronischen Priestertums ein Anrecht auf den Dienst von Engeln haben. Mir kam es fast so vor, als sei an jenem Tag ein Engel mit in diesem Zimmer gewesen. Dieses Gespräch habe ich nie vergessen. Noch immer kann ich diese feierliche Stimmung spüren, wenn wir gemeinsam etwas über die Aufgaben, Pflichten und Segnungen des aaronischen und des melchisedekischen Priestertums lesen. Diese Segnungen bekommen nicht nur wir, sondern auch unsere Familie und andere, die das Vorrecht haben, zu dienen. Ich wurde zum Ältesten ordiniert. Als ich meinen Dienst in der Marine antrat und mich auf den Weg machte, gesellte sich ein Mitglied meiner Bischofschaft zu meinen Angehörigen und Freunden, die sich am Bahnhof von mir verabschiedeten. Kurz vor der Abfahrt des Zuges drückte er mir ein kleines Buch in die Hand, das Handbuch für Missionare. Ich lachte und meinte, ich gehe doch nicht auf Mission. Er antwortete: Nimm es trotzdem. Vielleicht wird es dir noch nützlich sein. Und so war es dann auch. Ich brauchte einen harten, rechteckigen Gegenstand, den ich unten in meinen Seesack packen konnte, damit meine Kleidung stabiler lag und nicht so zerknitterte. Das Handbuch für Missionare war bestens dafür geeignet. Und 12 Wochen lang war es mir in meinem Seesack von Nutzen. Am Abend vor unserem Weihnachtsurlaub, dann dachten wir an zu Hause. In der Kaserne war es ruhig, doch diese Ruhe wurde plötzlich von einem Kameraden im Bett neben mir unterbrochen, Leland Merrill, ein Mitglied der Kirche. Er stöhnte vor Schmerzen. Ich fragte, was denn los sei. Und er sagte, es sei ihm ganz elend. Er wollte nicht zur Krankenstation gehen, denn er wusste, dass er dann am nächsten Tag nicht nach Hause fahren durfte. Die Stunden vergingen und es ging ihm immer schlechter. Da er wusste, dass ich Ältester war, bat er mich schließlich, ihm einen Priestertumssegen zu geben. Ich hatte noch nie einen Segen gespendet und auch nie einen bekommen. Ich war auch noch nie bei einem Segen dabei gewesen. Als ich in Gedanken um Hilfe betete, fiel mir das Handbuch für Missionare ganz unten in meinem Seesack ein. Schnell packte ich ihn aus und sah mir das Buch im Licht der Nachtlampe an. Darin las ich dann, wie man einen Krankensegen gibt. Mit vielen neugierigen Matrosen als Zuschauern gab ich Leland Merrill einen Segen. Noch ehe ich meine Sachen wieder eingepackt hatte, schlief er schon wie ein Kind. Am folgenden Morgen wachte er auf und es ging ihm gut. Wir beide waren unglaublich dankbar für die Macht des Priestertums. Im Laufe der Jahre hatte ich mehr Gelegenheiten, Menschen in Not einen Segen zu spenden, als ich überhaupt zählen kann. Jedes Mal war ich von Herzen dankbar, dass Gott mir diese heilige Gabe anvertraut hatte. Ich habe Ehrfurcht vor dem Priestertum. Immer wieder habe ich erlebt, welche Macht es hat. Ich habe gesehen, welche Kraft es hat. Ich habe oft über die Wunder gestaunt, die es vollbracht hat. Brüder, jedem von uns ist eine der kostbarsten Gaben anvertraut, die die Menschheit jemals besaß. Wenn wir unser Priestertum ehren und so leben, dass wir jederzeit würdig sind, fließen die Segnungen des Priestertums durch uns anderen zu. Mir gefallen die Worte in Lehre und Bündnisse, Abschnitt 121, Vers 45. Darin steht, was wir machen müssen, um würdig zu sein. Lass dein Inneres erfüllt sein von Nächstenliebe zu allen Menschen und zum Haushalt des Glaubens und lass Tugend immerfort deine Gedanken zieren. Dann wird dein Vertrauen in der Gegenwart Gottes stark werden und die Lehre des Priestertums wird auf deine Seele fallen wie der Tau vom Himmel. Als Träger des Priestertums Gottes stehen wir im Werk des Herrn Jesus Christus. Wir haben seinen Ruf vernommen. Wir stehen in seinem Auftrag. Lernen wir von ihm. Folgen wir ihm nach in seinen Fußstapfen. Leben wir so, wie er es sagt. Wenn wir das tun, sind wir bereit für jeden Auftrag, den er uns erteilt. Dies ist sein Werk. Dies ist seine Kirche. Er ist wahrhaftig unser Anführer, der König der Herrlichkeit, ja, der Sohn Gottes. Ich bezeuge, dass er lebt und gebe dieses Zeugnis in seinem heiligen Namen, dem Namen Jesu Christi. Amen.
Sky. Our beloved Father in heaven.
Unser lieber Vater im Himmel. Am Ende dieser Versammlung, dieser Priestertumsversammlung, als Priestertumsträger überall auf der Welt, sind wir dir dankbar für die Möglichkeit, die wir hatten, hier zu sein. Wir danken dir für die Botschaften, die gesprochen wurden und auch die, die nicht gesprochen wurden. Wir sind dir dankbar für die führende Stimme deines Heiligen Geistes. Wir haben unseren Propheten Thomas S. Monson sehr lieb. Wir haben unsere erste Präsidentschaft lieb und wir bitten dich, dass du sie segnen mögest in allen Wegen, die sie brauchen. Segne auch das Priestertum dieser Kirche. Wir sind dir dankbar für die Ratschläge, die wir geholfen haben und bitten dich, dass wir den Geist bei uns haben, dass wir unser Leben und uns einer Untersuchung unterziehen können und einer Überprüfung, damit wir dein Volk und unsere Familien ein Segen sein können. Wir möchten dich auch um einen besonderen Segen bitten auf die heranwachsende Generation, die jungen Erwachsenen, und dass wir die Messlatte für uns alle höher stellen mögen. Wir danken dir wahrhaft für den Erlöser und für sein Sühnopfer. Und wir danken dir auch für seinen Triumph, den wir morgen feiern. Und das sagen wir im Namen Jesu Christi. Amen.